Ja, das ist sehr überraschend. Ich will dem Hörer ein bisschen Zeit lassen, mal selber drüber nachzudenken, ob es halt Bagdad oder Mogadischu oder New York oder Rio de Janeiro sein könnte. Wenn Sie in diese Richtung denken, liegen Sie leider falsch. Die Stadt ist in Europa eine sehr kleine Stadt, auch ein Stadtstaat. Es ist nämlich der Vatikan, der hat die höchste Kriminalitätsrate der Welt und gibt das Jahr für Jahr auch selber bekannt.
Okay, der Vatikan, so viel ich weiß, leben dort nur etwa 500 Menschen und ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass Papst Franziskus neben Beten und die Welt religiös zu führen wollen, nachmittags dann noch mit der Kurie auf Taschendiebstahl geht. Wie kommt es, dass der Vatikan so weit vorne mit dabei ist? Oder ganz vorne?
Ja, da muss man genau auf die Definition achten. Einen Punkt haben Sie schon gut reingebracht. Es leben nur 500 Menschen. Also man kann bei der Kriminalität nicht die Anzahl der Delikte zählen. Dann wird natürlich eine Großstadt deutlich mehr Delikte haben als eine Kleinstadt oder ein Dorf. Also das ist das Wichtige, man muss es pro Kopf der Bevölkerung umrechnen. Ja, und dann ist die Frage, was heißt kriminell? Und da wird bei dieser Statistik einfach gezählt, wie viele Delikte sind in dem Gebiet der Stadt passiert. Und das rechnet man auf die Bevölkerung um. Und da kommt man im Vatikan auf satte 2 Strafdelikte pro Einwohner. Und das liegt, ich glaube, nicht am Papst, ich kenne ihn nicht, aber ich glaube nicht, dass es an ihm liegt, sondern es liegt an den 18 Millionen Pilgern. Da sind Taschendiebstähle relativ häufig. Und wenn man halt das bei der Versicherung absetzen will, muss man vorher bei der Polizei eine Anzeige erstatten. Das macht man da, wo man bestohlen worden ist. Also wird im Vatikanstaat eine Anzeige erstattet und das wird umgerechnet auf die Bevölkerung, die im Vatikanstaat lebt. Und da kommt man auf diese immense Zahl von 2 Delikten pro Einwohner.
Vielleicht können Sie ja mal erklären, was dahinter steckt. Also welche, Sie haben das jetzt schon kurz angerissen, mit welchen Zahlen wird denn da operiert? Was machen so eine Statistik für Zahlen aus?
Ja, es ist immer die Frage, wie ist es definiert? Und das, was jetzt halt an der Stelle noch lustig ist, und der päpstliche Generalstaatsanwalt, der hat immer ein suffisantes Lächeln, wenn er sich damit halt in der Presse meldet, weil er weiß, dass die Kurie unschuldig ist. Ich selber habe aber mal in Ansbach in Franken, Bundesland Bayern, gelebt und die hatten schon andere Probleme, weil sie eine relativ kriminelle Stadt in Bayern war. Und das lag an einem anderen Grund. Da waren halt 10.000 amerikanische Soldaten untergebracht, überwiegend Männer, die mit sich nicht allzu viel anzufangen wissen. Und da kam es halt zu Wirtshausschlägereien, zu allem Möglichen. Das ist alles umgerechnet worden auf die Bevölkerung von Ansbach. Und da zählten die Amerikaner, die 10.000 amerikanischen Soldaten, nicht mit dazu. Und dann hatten die halt auch eine hohe Deliktrate in Ansbach. Halb unschuldigerweise, die dort normal einheimischen Franken sind eher ein recht friedliches Volk. Das kann man auch direkt fortsetzen. Ich wohne in Köln, einer Großstadt, wo halt auch relativ viele Ausländer oder Leute mit Migrationshintergrund wohnen und wo viele Touristen, reisende Touristen aus dem Ausland auch da sind. Alle Delikte, die diese reisenden Touristen und manche machen wohl halt auch eine kleine Diebstahlsreise, alle Delikte, die die machen, werden auf die heimische Wohnbevölkerung, ausländische Wohnbevölkerung umgerechnet, weil es sind Delikte von Ausländern bezogen auf die Wohnbevölkerung, die ausländische Wohnbevölkerung. Wer sind die dann halt auch für reisende Diebe halt ja in der Statistik mitverantwortlich?
Also man unterscheidet zwischen diesen absoluten Zahlen an Menschen, die dann da sind und was kommt da für eine Zahl raus?
Ja, ich würde jetzt gerne, bevor ich da näher drauf eingehe und der Zuhörer das Gefühl bekommt, da lügt wieder einer mit Zahlen, würde ich einfach mal gerne noch einen Satz zur Wirkungskraft verbringen. Das erleben Sie jetzt im Bundestagswahlkampf und Sie haben es ein bisschen angedeutet. Politiker äußern eine Meinung, die wohl klingt, auch rhetorisch gut geschult ist. Und fast immer krönen sie ihre Meinung nachher mit einer Zahl, die das angeblich objektiv beweisen soll. Und da habe ich halt viele Beispiele selber erlebt. Ich nenne Ihnen jetzt mal 2 Beispiele. von zwei führenden Politikern großer Parteien. Pierre Steinbrück hat in Köln mal auf einer Demonstration der Gewerkschaft geredet, hat halt gesagt, was in NRW, er war damals Ministerpräsident, was in NRW sie alles für die Jugend tun, 5 Minuten, unsere Regierung begreift, die Jugend ist die Zukunft und deshalb tun wir alles dafür. Und dann krönt er dieses Reden mit der Zahl, und deshalb haben wir im letzten Jahr auch 2000 Lehrer neu eingestellt. Um mich herum Applaus. Ich habe irgendwie nur zynisch gesagt, und wie viele sind pensioniert worden? Darauf bekam ich halt böse Buhrufe aus meiner Umgebung. Der hätte natürlich abgezogen. Ich habe gesagt, er hat gesagt, 2000 Lehrer sind neu eingestellt worden. Er hat nicht gesagt, mehr als entlassen worden sind. Und Steinbrück kann ja sehr genau und sehr gut reden. Und ich habe dann anschließend recherchiert und festgestellt, in diesem Jahr sind 2200 Lehrer entlassen, pensioniert worden. Das heißt, es gab real ein Minus an Lehrern. Vielleicht bringe ich noch ein ganz kurzes Beispiel, ja, damit das nicht zu einseitig ist. Frau Merkel hat sich mal gelobt, dass sie 18 Milliarden mehr für die Bildung ausgeben. Im Kleingedruckten gelesen war es für Bildung und Forschung. Und war es auch nicht in einem Jahr, sondern für 9 Jahre. Und garantiert davon waren auch nur 3 Jahre. Das heißt, es waren garantiert nicht 18 Milliarden, sondern ich glaube 600 Millionen. Aber mit dieser 18 Milliarden ist sie hausieren gegangen und es wurde ihr von der Presse abgenommen, was diese Frau doch alles für die Bildung tut. So kann man mit Zahlen einen Eindruck erwecken oder bestätigen, den man vorher verbal gemacht hat. Und das ist die Taktik. Und das gibt es auch bei der Kriminalitätsstatistik. Und jetzt gerne zurück.
Sie haben jetzt ja gesagt, okay, man kann Statistiken, man kann einfach die Zahlen rausgreifen, die man gerne haben möchte und die dann präsentieren und dann aber sagen, das ist, also die Zeiträume verschieben und solche Sachen oder bestimmte Zahlen einfach weglassen. Jetzt ist es aber im politischen Prozess einfach so, dass die Argumente, wenn man das mit Zahlen, vor allen Dingen, wenn es um Wirtschaftszahlen geht, das bringt uns so und so viel wirtschaftlichen Nutzen, dann gewinnt man meistens gegenüber logischer, argumentativer Vernunft und anderen Argumenten. Ist es denn so, dass dann auch die Politik oder so bestimmte Statistiken einfach einfordert und es sich bestimmte Methoden gibt, dann diese politische Aussage mit einer Statistik zu bekräftigen?
Ja, es ist genauso, wie Sie es berichtet haben. Ich erzähle es auch am liebsten aus meiner Vergangenheit als Politikberater für das Statistische Bundesamt, damals noch beim Regierungssitz Bonn. Dort hat halt ein Politiker einer kleinen Partei, hat halt von mir Statistiken zu einem Thema sich geben lassen. Es war eindeutig, 28 von 30 Statistiken haben eine eindeutige Sprache in eine Richtung gemacht. Es gab 2 Exotenstatistiken, die auch beide sehr wackelig erhoben worden waren und auch von dubiosen Auftraggebern. Die hatte ich dummerweise auch mitgebracht zu diesem FDP-Politiker, habe ihm dann die Statistiken vorgelegt und ich habe gemerkt, er wollte nur auf eine dieser 2 Exotenstatistiken hinaus. Ich habe ihn dann ein bisschen geärgert, ich habe ihm auch die anderen noch ausführlichst erklärt und nochmal hingewiesen, das wäre absolut seriös und in die Richtung gingen die Zahlen. Habe ihm dann aber dummerweise auch die beiden Exotenstatistiken noch erklärt. Und eine Woche später komme ich wieder in die wissenschaftlichen Dienste vom Bundestag und da sagt die Frau, ach, Sie sind ja sogar jetzt im Parlament erwähnt worden. Sagte ich, oh, klasse. Und habe mir das geben lassen, das Protokoll. Und was hat dieser FDP-Politiker gemacht? Er hat eine dieser Exotenstatistiken im Bundestag als Beleg für seine Meinung gebracht, die anderen 29 überhaupt nicht erwähnt. Und dann hat er das Ganze gekrönt am Schluss. Ach übrigens, diese Statistik habe ich von dem Herrn Dr. Bosbach vom Statistischen Bundesamt vorgestern bekommen. Böse dabei ist dabei, dass er überhaupt nicht gelogen hat. Er hat sogar die Wahrheit gesagt, aber inhaltlich natürlich gelogen. Ja, und das hat mich auch sehr erzürnt damals, wie man so die Zahl raussucht, die einem passt, dann einen noch formalen Beleg dazu findet und dann so den Eindruck erweckt, so wäre die Wahrheit.
Wie lässt sich das denn erklären? Jetzt ist das ja immer sehr überzeugend, wenn jemand mit einer Statistik argumentiert und dann auch noch einen renommierten Namen mit anführen kann, der diese Statistik erstellt hat. Sind da vielleicht so die Ursachen zu finden, dass die Menschen Statistiken vertrauen oder woher kommt es, dass wir so viel Vertrauen in Zahlen haben?
Ja, da kommen Sie jetzt auf ein Thema, wo ich auch keine endgültige Meinung habe. ein Punkt, den ich sehe und auch der Jens und ich sehe, mein Mitautor, das ist halt die Unsicherheit der Welt. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Wir haben Angst um den Arbeitsplatz, um die Schulausbildung der Kinder haben wir Angst. Wir leben in einer unsicheren Welt und da ist das Streben nach einer Sicherheit ist ein ganz natürliches Verhalten. Und Zahlen scheinen eine Sicherheit auszudrücken, weil Zahlen in sich ja eigentlich nicht lügen. Jetzt ist aber die Welt viel komplizierter, als wir sie in Zahlen ausdrücken können. Wir können halt zu jedem Sachverhalt mindestens 20, 30 Zahlen bringen. Also morgen wird die Arbeitslosenstatistik bekannt gegeben. Wir können die vergleichen mit den Arbeitslosenzahlen in Frankreich, Griechenland, Spanien. Wir können die Zahlen vergleichen mit dem Vormonat, dem Juli, der bei Arbeitslosigkeit immer besonders hoch ist. Wir können sie vergleichen mit dem Jahr davor. Wir können die Zahl absolut hinstellen und gar nichts dazu sagen. Wir haben alle Möglichkeiten der Welt, dort halt diese Zahlen oder aus dem Wust von Zahlen die Zahl rauszusuchen, die für uns passend erscheint. Und das werden wir morgen auch wieder erleben, dass die Regierung mit ihrer Arbeitsmarktpolitik gelobt wird, obwohl die Arbeitslosenzahlen gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Das schafft er erweise morgen wieder. Das können wir eigentlich zu jedem Sachverhalt. Die Realität ist viel komplexer und wir können aus der Realität ganz viele Zahlen herausfiltern, die die Realität in kleinen Teilen beschreiben. Und wir nehmen dann die, die uns am besten passt.
Vielleicht darf ich das nochmal konkret machen. Und zwar an einem Beispiel, was letzte Woche in den Medien war. Der Norddeutsche Rundfunk hat davon berichtet, dass in einem Supermarkt in der Gemeinde Bramsche ein Schild aufgehängt wurde mit einer diskriminierenden Aufschrift. Und zwar nur EU-Bürger willkommen. Und dazu wurden noch zwei Sicherheitsleute vor der Tür positioniert. Begründet hat das der Supermarkt mit einer gestiegenen Kriminalitätsrate, also mit mehr Diebstählen. Das Pikante daran ist, dass direkt in Bramsche auch ein Flüchtlingslager ist und dort Menschen untergebracht sind, also Asylbewerberinnen und asylsuchende Menschen. Also das sind ja ganz klar Vorurteile, wenn ich das jetzt so mal auf den Punkt bringen darf, dass nur also EU-Bürger willkommen sind, weil Ausländer kriminell sind. Wie lassen sich solche Vorurteile entgegentreten?
Ja, also eine ähnliche Situation habe ich in Köln-Deutz, wo ich damals gewohnt habe, erlebt. Da hatten wir ein Asylbewerberschiff und wir hatten haargenau die gleiche Problematik, die Sie beschrieben haben. Und wir haben in einer Initiative uns also ein bisschen drum gekümmert. Da ist eine erstmal völlig falsche Denkweise, dass wir bei Tätern nach Ausländern und Nicht-Ausländern oder EU-Ausländern und Nicht-EU-Ausländern unterscheiden. Wenn Sie mal kurz drüber nachdenken, wer eigentlich der typische Täter für eine kriminelle Handlung, Wirtschaftskriminalität mal außen vor gelassen, die wird von anderen erfasst, aber so die Schlägereien, Diebstahl, Verkehrsdelikte, wer da eigentlich der typische Täter ist. Dann kommen Sie ganz schnell, wenn Sie mal drüber nachdenken, der typische Täter ist tatsächlich ein Täter, ein Mann. Fast 90% der Delikte, zumindest über 80%, werden von Männern begangen. Das ist das Erste, wo Sie mal ganz schnell drauf kommen. Wenn Sie weiter überlegen, ist der typische Täter eigentlich auch jung. Jung und männlich. Also die Oma ist seltener an Schlägereien und an Diebstählen beteiligt als der junge Heranwachsende. Und dann kommt noch eine dritte Sache hinzu. Täter sind oft aus der Not, beziehungsweise, den psychologischen Aspekt lasse ich mal weg, aus der Not heraus, sie sind finanziell knapp, sie können sich das Handy nicht leisten und dann klaue ich mir das Handy oder den Pullover oder die Hose. Das heißt, die typische Täterstruktur ist männlich, jung und sozial schwach. Das sind nicht alle, aber überwiegend. So, und wenn ich jetzt auf Gruppen stoße, die genau diese Täterstruktur haben, männlich, jung, sozial, schwach, dann haben die auch mehr Taten. Also von einem Asylbewerberschiff, das sind ganz viele junge Leute, das sind sozial schwache Leute, das sind auch überwiegend Männer. Ja, die sind halt auch häufiger Täter. Das sind in den Problemzonen, wo diese Gruppe überwiegend von Deutschen oder von Russlanddeutschen oder weiß der Teufel wem sind, da sind die genauso kriminell wie die. Das ist halt eine Feinheit der Statistik, die wenig beachtet wird. Es ist nicht die Nationalität im Hintergrund, sondern es ist halt die Eigenschaften jung, männlich, sozial schwach, die das Problem sind.
Also es sind sozusagen die sozialen Umstände, die dann dazu führen, dass dort Kriminalität herrscht.
Ja, ja. Und es kommt noch ein zusätzlicher Effekt dazu, der halt, ich kenne sozial schwache Gegenden aus Köln sehr gut, weil ich da drin groß geworden bin. Es kommt ja noch ein zusätzlicher Effekt, jemand, der keine Arbeit findet, der muss sich irgendwie auch beweisen. Und dieses sich beweisen findet in Schlägereien, findet aber auch in Diebstählen statt, für die man dann Anerkennung bekommt. Das ist eine Sache, die habe ich nicht nötig. Ich kriege meine Anerkennung auf andere Art und Weise. Die haben aber diese Kreise nötig, weil unsere Gesellschaft denen sonst zu wenig Anerkennung bringt.
Jetzt würde ich aber gerne noch mal an einem Punkt nachhaken, der mir jetzt eben aufgefallen ist. Sie haben gesagt, Menschen, die geregeltes Einkommen haben, einen höheren sozialen Status, die werden weniger oft kriminell. Ich habe so den Eindruck, wenn ich jetzt zum Beispiel an Uli Hoeneß denke, der ja wegen Steuerhinterziehung von der Staatsanwaltschaft wurde ermittelt oder wird ermittelt gegen ihn, dass bestimmte Delikte einfach in bestimmten sozialen Gruppen vorherrschen und dass aufgrund der Verquickung, also dass politische Eliten auch ein Interesse daran haben, die Kriminalität, die in ihrer eigenen sozialen Gruppe auch präsent ist, eher so unter den Tisch zu kehren oder also dass das in der Kriminalitätsstatistik eigentlich ganz anders wahrgenommen wird, dass bestimmte Delikte einfach häufiger auftauchen, weil sie offensichtlicher sind als andere, aber nicht die Gruppe jetzt krimineller ist oder nicht. Ist das verständlich,
ja,
oder?
Ja, ich verstehe, was Sie meinen, und ich bin auch ein bisschen schuld daran, dass ich habe mich nämlich dann über die Situation im Kaufhaus Klauen auf die Statistik, die in der Stadt oder in der Kommune halt auch erfasst wird. Und da sind die Wirtschaftskriminalitätstatbestände werden doch nicht erfasst, sondern da wird das, was vor Ort sichtbar ist, genommen. Und das sind auch die Zahlen, wo dann halt diese sogenannte höhere Ausländerkriminalität zustande kommt, weil Ausländer halt eher männlich, eher jung und eher in sozial Schwachen zu finden sind. Wenn man jetzt die anderen Delikte, die in anderen Statistiken geführt werden, über Wirtschaftskriminalität nimmt, da sind die Deutschen sehr gut mit dabei. Dort sind auch andere, die halt Deutschland oder die EU nutzen, um ihre kriminellen Taten. Und jetzt kommt ein Punkt, der für mich ganz wichtig ist. Dort geht es um Summen, die weitaus höher sind als das, was an Kriminalität auf der Straße beim Ladendiebstahl ist. Da geht es um Leute, die dann Millionen, und Uli Hoeneß ist für die Reichen noch ein kleiner Fisch, bei anderen geht es um zig Millionen, die hinterziehen. Und das ist eine Summe, da können halt in, was hatten Sie eben, Bramsche gesagt, da können Sie alle Geschäftsleute in Bramsche zusammennehmen. Ein Delikt reicht da, ist viel schlimmer als die 500 Diebstähle, die es vielleicht da in Bramsche gegeben hat. Das wird auch gerne totgeschwiegen, denn das sind die eigenen Leute. Und das sind bei den Reicheren, ist es ein absolut typisches Verhalten. Steuerhinterziehung ist für die so eine Art Volkssport. Ich selber erlebe es, weil ich auch referiere oft bei Gewerkschaften, bei Kirchen, bei politischen Parteien. Dort ist es mir noch nie passiert, dass man mir angedeutet hat, ich müsste mein Honorar nicht versteuern. Sobald ich aber bei Reicheren bin, ist es mir häufig passiert. Ich kann mich sogar an eine Situation erinnern, wo man mir 5-mal beim Essen erzählt hat, dass ich mein Honorar nicht versteuern muss, weil das nicht auffällt. Das ist für die schon eine Art völlige Natürlichkeit. Und das Böse, was ich da sozial sehr böse finde, das sind alles Leute, die merken das gar nicht im Portemonnaie. Gehen nicht weniger essen, die machen nicht weniger Urlaub mit dem, sondern es geht doch noch um die Mehrung, statt dann 30 Millionen, später 35 Millionen ihr eigen zu nennen, ohne dass sie es überhaupt noch ausgeben können.
Ich würde ganz kurz noch auf eine andere Frage, und zwar auf die Wirkung kommen. Also wir haben ja schon gesprochen, dass Statistiken einfach auch in politischen Argumentationen sich sehr gut machen, aber sie machen sich auch im Fernsehen sehr gut, wenn man sie als unter dem Begriff Infotainment versteht, also die medientaugliche Aufbereitung von wissenschaftlichen Informationen, die ja eigentlich an und für sich sehr trocken sind, und dann macht man halt verschiedene Grafiken oder irgendwas Dynamisches. Geht das denn überhaupt, ohne die Daten noch weiter zu verzerren?
Also zumindest geht es nicht, ohne eine Auswahl zu treffen. Und bei der Auswahl verzerrt man halt auch. Das habe ich jetzt heute Morgen wieder in der Asylbewerberstatistik gesehen, die jetzt gerade wieder vom Innenministerium kommt. Wenn ich nur die Asylbewerber seit 2000, die kommen, mir angucke, dann muss man jetzt von einem deutlichen Anstieg der Asylbewerberzahlen reden. Mache ich bei der Auswahl aber die Asylbewerber, die seit 91 nach Deutschland gekommen sind, dann merkt man, dass wir um 2000 in einem absolut tiefen Loch der Asylbewerberzahlen gewesen sind. Vergleiche ich damit 1995, ist die Anzahl der Asylbewerber deutlich zurückgegangen. Und wenn ich eine Grafik aufbereite, wie Sie es jetzt erwähnt haben, lasse ich die Grafik irgendwo beginnen. Und die, die auf ein Drama hinweisen wollen, lassen sie bei 2000 beginnen. Und die, die sagen wollen, naja, komm, so schlimm ist es doch gar nicht, was da jetzt, oder so viel sind es doch gar nicht, die nehmen halt ab 91 die Zahlen und schon habe ich eine ganz andere Stellung. Das ist völlig normal. Das ist auch ganz normal, dass sich die Deutschen dann immer loben, dass sie besonders viel Asylbewerber aufnehmen und daraus folgern, jetzt dürfen wir aber nicht mehr. Dabei macht Deutschland dann einen Zahlentrick. Sie nehmen die absolute Zahl der Asylbewerber. Und dann sage ich nur ironisch, naja gut, wir nehmen mehr auf als in der Schweiz oder als in Liechtenstein oder als in Luxemburg. Aber das ist ja keine Kunst, wir sind ja viel größer. Würde man die Zahl umrechnen, Asylbewerber pro Einwohner, was ja eine vernünftige, oder pro 10.000 Einwohner, was ja eine vernünftige Größe wäre, dann merkt man plötzlich, dass wir in Deutschland, in Europa sogar relativ wenig Asylbewerber in Deutschland aufnehmen. Da sind Länder wie Schweiz, Frankreich, Großbritannien deutlich vor uns, wenn man das auf die Einwohnerzahl berechnet.
Eine abschließende Frage, weil wir uns auch langsam zum Ende nähern. Sie haben jetzt sehr viel darüber geredet, wie irreführend Zahlen sein können, wie manipulativ und wie politisch geprägt sie sein können und dass die Auswahl auch sehr schwierig sein kann. Was würden Sie jetzt den Zuhörerinnen raten? Wie sollen sie denn überhaupt mit Statistiken umgehen? Kann man richtig mit Statistiken umgehen?
Also erstmal, Statistiken sind irre wichtig. Wenn wir nichts über den Eisengehalt in Spinat oder über die Arbeitslosenzahlen oder über die Größe der Wohnbevölkerung, über den wirtschaftlichen Reichtum eines Landes, das sind alles Zahlen. Die Lebenserwartung sinkt für Raucher und so viele Jahre, das sind alles Zahlen. Sie kommen um Zahlen nicht herum. Das ist der erste Sache. Bitte nicht sagen, Zahlen sind sowieso alle gelogen, brauche ich nicht. Sie bilden ihre Urteile nach Zahlen. Das garantiere ich Ihnen. Was macht man? Am besten immer auch den eigenen kritischen Kopf nochmal benutzen. Sich nicht eine Zahl präsentieren lassen und die dann anhimmeln, wie eine Monstranz in der Kirche, sondern überlegen, welche Zahl bräuchte ich, damit mir dieser Sachverhalt beschrieben wird. So, und wenn ich das überlegt habe, und dann frage ich mich, warum liefert mir der eine andere Zahl? Die ich gar nicht brauche eigentlich. Jetzt eben mit diesem absolut Asylbewerberzahlen, warum bringt er mir die absoluten Zahlen? Warum bringt er sie nicht bezogen auf die Bevölkerungsgröße? Wenn ich mir diese Frage dann stelle, bin ich deutlich weiter. Das heißt, ich darf eine Zahl nicht glauben, sondern ich muss überprüfen, welche Zahl brauche ich und vergleichen.